Hören wir mit anderen Ohren? Eine Entdeckungsreise in die deutsch-französische Musik. Von und mit Uli Aumüller. Teil 1.
Bonsoir, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine große Freude und eine wahre Ehre, Sie heute Abend zu Beginn dieser neuen Reihe Hören wir mit anderen Ohren begrüßen zu dürfen. Ich hatte schon oft die Gelegenheit, dies zu sagen, und ich freue mich, es heute Abend noch einmal wiederholen zu können. Die Musik ist hier am Institut Français Berlin ein wesentlicher Bestandteil unserer Programmgestaltung, da sie ein besonderes Mittel der Kommunikation und des Austauschs ist, zum Beispiel des Deutsch-Französischen, wie wir es heute bei dieser Entdeckungsreise in die deutsch-französische Musik erfahren werden. Die Musik ist auch Quelle des Wissens. Und das Projekt, das von Sophie und Uli Aumüller erarbeitet wurde, wofür ich Ihnen sehr danke, ist eine Möglichkeit, das Wissen mit dem Vergnügen zu verbinden. Das könnte unser Motto in diesem Haus sein. Le savoir et le plaisir. Vielen Dank, liebe Gäste, dass Sie heute Abend hier sind. Merci beaucoup et que la nouvelle saison commence en musique et en beauté. Merci.
Das Vergnügen und das Wissen. Mit diesen Worten leitete Fabrice Gabriel, der Leiter des Institut Français in Berlin, eine Gesprächsreihe an seinem Haus ein, bei der in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Fonds für zeitgenössische Musik, Impuls Neue Musik, an 8 Abenden verteilt über die Jahre 2014 und 2015 die Geschichte der deutschen und französischen Musikkulturen in ihrem Blick aufeinander untersucht wurde. Was sind und waren die Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Welche Vorurteile, welche Klischees gibt es? Was sind ihre Hintergründe? Die Idee zu dieser Reihe, hochkarätig besetzt und an jedem der Abende selten kürzer als von 2 Stunden Dauer, ging unter anderem auf eine kleine Anekdote zurück. Gelegentlich eines Umzuges fiel mir eine Mappe meines Urgroßvaters in die Hände, in die er aus Zeitungen ausgeschnittene patriotische Gedichte aus den Jahren 1914 bis 1917 eingeklebt hatte. Eines davon, in griechisch-hexametrischem Versmaß verfasst, vertrat die Ansicht, dass für die Tiefe der deutschen Musik unseren Bach, Beethoven, Mozart auf dem Feld der Ehre gegen die oberflächliche, seichte Flut der welschen und französischen Musikanten den Purpur zu vergießen, das Gebot des Vaterlandes sei. Die deutsche Tiefe, die Symphonie, das Kunstlied als Argument in der Propagandaschlacht des Ersten Weltkrieges? Wie konnte es so weit kommen? Welche Geschichte, welche Grundlage haben diese Vorurteile? Und sind wir 100 Jahre später gefeit vor ihnen? Würden wir beispielsweise als Deutsche, wenn es sich um eine Musik handelt, die uns etwas angeht, statt von Wissen und Vergnügen, le plaisir et le savoir, nicht eher von Empfindung und Erbauung sprechen? Martin Kaltenegger, Dozent für Musikästhetik an der Universität Paris 7.
Ja, es ist ein riesen Feld natürlich und man könnte sehr viele Namen nennen und historisch das weit zurückverfolgen, aber die Tatsache besteht, es ist doch in dem deutschen Denken, würde ich sagen, oder in den deutschen Rezeptionsmustern eine Art Überfrachtung der Musik, wenn ich es jetzt negativ sage. Also die Musik darf nicht nur Musik sein. Und vielleicht könnte man es erklären mit dem, was ein amerikanischer Musikwissenschaftler genannt hat, Richard Taruskin, einer der großen Namen, zumindest für mich, der gesagt hat, es gibt im Grunde genommen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 2 Kulturen, die Kultur des Erhabenen und diese Kultur ist hauptsächlich die deutsche. Und das ist die Musik, die auch verstören muss, die gegen den Strich bürstet und uns dadurch zu verstehen gibt, dass in der Welt etwas nicht in der Ordnung ist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine immer leicht abgewertete Kultur. Und diese, das ist die Kultur des Schönen. Und im 19. Jahrhundert beginnt eine Art Spaltung zwischen den Komponisten, die die Kultur des Erhabenen, der schwierig zu verstehenden Musik, der Musik, die in Einklang sein will mit einer Welt, in der die Dinge nicht in Ordnung sind, nicht wollen, zurückweisend. Und er nennt als die ersten Komponisten, wo sich das spaltet, Bizet. Jetzt erinnern Sie sich natürlich Bizet und Wagner, die Antithese von Nietzsche bereits. Dann gibt es Verdi, der ja lang beharrt auf schönen Formen. Da gibt es Tschaikowski. Und im 20. Jahrhundert geht es so weiter mit neoklassizistischen Komponisten wie Poulenc, aber auch Benjamin Britten, der mit großer Verachtung betrachtet wird, natürlich von all denjenigen, die eine erhabene Musik wollen. Diese Gruppe von Komponisten, ja, denen reicht es, dass das Werk gut gemacht ist oder